In lediertem Allgemeinzustand kehren wir drei, das heißt David, Felix und ich, aus London zurück. Da waren wir nämlich übers Wochenende. Und das war für uns alle schön, mehr oder weniger, aber doch relativ kräftezehrend. Und ja, genau darüber wollen wir jetzt in der Folge reden. Wir haben überhaupt sehr viel zu besprechen, denn nicht nur diesen gut 48-stündigen Trip, bei euch war es ein bisschen länger, gibt es zu besprechen, sondern da waren ja auch noch zwei Partien und eine große Diskussion darüber, ob man jetzt irgendwie sich wünschen darf, dass der eigene Verein verliert, wenn man eventuell damit den großen Rivalen nicht die Meisterschaft verschafft und so weiter und so fort. Mal gucken, worüber wir da reden wollen. Vieles davon ist auch relativ müßig. Erstmal auf jeden Fall, hallo David.
Hi Max, du sagst das schon ganz richtig. Wir haben ein sehr, sehr ereignisreiches Wochenende hinter uns. Ein schönes Wochenende. Sehr, sehr viel Fußball gesehen, sehr viele liebe Menschen getroffen.
Das wollte ich gerade sagen.
Ganz liebe Grüße an dieser Stelle an die deutschen Spurs-Fans, die wir in London getroffen haben. Ich denke da.
Und Österreichischen.
Und Österreichischen, genau.
Grüße
auch
an Sandro.
Sandro. aber auch ganz liebe Grüße an den Jan aus Dresden.
Aus Jan auch, genau. Wenn wir erstmalig getroffen haben, erstmalig Hörer
getroffen
des Podcasts
haben, genau.
Ist, das freut uns natürlich immer.
Auch an den Dirk, der uns Tickets verschafft hat oder der uns auch Last-Minute-Tickets angeboten hat, um am Sonntag ins Wembley-Stadion zu gehen zum FA-Cup-Finale der Frauen. Die Berliner Crew, deine Berliner Crew, die ich auch,
ja, genau, auch hier liebe Grüße
kennenlernen durfte. Und noch
die Oldenburger Crew.
Die Oldenburger Crew. und noch mehr. Also, es war,
Norweger waren dabei. Ein Essener habe ich gehört.
Ihr seht, es waren einige deutsche Spurs-Fans am Wochenende im Stadion gegen Burnley und das war echt sehr cool. Felix ist heute nicht dabei. Der ist leider wirklich echt dann doch sehr erkrankt nach dem Wochenende. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle und vor allem gute Besserung an ihn. Ich bin auch noch ein bisschen angeschlagen, vielleicht hört man es noch, aber es ist jetzt möglicherweise doch was nur kurz und mir geht es wieder besser. Aber es war echt ein sehr, sehr, sehr anstrengendes Wochenende. Wir haben drei Spiele innerhalb von knapp 24 Stunden gesehen am Wochenende. Waren generell ja auch nicht lange in London. Ich hatte mir am Montag dann noch Urlaub genommen. Also das war schon echt mega viel.
Ja, wirklich. Wollen wir das mal ein bisschen kurz aufziehen, so ein bisschen? Vielleicht interessiert es euch ja auch und es ist ja vielleicht auch ganz witzig, mal einmal so zu schildern, wie der Trip so lief. Und dann können wir ja mal auch auf die jeweiligen Partien, die wir geguckt haben, in Kürze eingehen. Bisschen länger wahrscheinlich bei Burnley verweilen.
Genau.
Und dann eben auf den zweiten Teil der Folge übergehen. Was hältst du davon?
Ja, gerne. Wir sind alle drei am Samstagmorgen angereist aus den verschiedenen Ecken Deutschlands, haben uns dann getroffen und auf den Weg gemacht zum Tottenham Hotspur Stadium zum Spiel gegen Burnley. Genau, haben das dann zusammen verfolgt und danach eben auch eben aufgezählte Personen getroffen und dann am Sonntagmittag waren Max und ich waren im Wembley Stadium beim Pokalfinale der Frauen. Da haben die Spurs, die ja in dieser Saison unter dem neuen Trainer Robert Wilhelm, heißt der gute Herr, glaube ich, kommt aus Schweden, eine doch sehr solide Spielzeit hingelegt haben. Ihr erinnert euch vielleicht, letztes Jahr abstiegsbedroht, dann jetzt dieses Jahr ein Umbruch, so ein bisschen parallel ja auch zu den Herren und eine sehr solide Saison gespielt. Man muss dazu sagen, Tottenham ist im ganzen Bereich Frauenfußball jetzt noch nicht so lange dabei, ist jetzt auch kein Vorreiter unter den Mannschaften in England, also ist das allein schon das Erreichen dieses FA Cup Finales ist schon als großer Erfolg zu bewerten. Die Spurs haben das dann leider 4-0 verloren, das Spiel gegen Manchester United, aber es war trotzdem eine schöne Erfahrung, genau, für uns beide das erste Mal im Wembley Stadium Und dann am Nachmittag, quasi direkt danach, sind wir dann nochmal zum Tottenham Hotspur Stadium gefahren, Max und ich. Und da haben wir dann die U21 der Spurs gesehen gegen Liverpool in dem jetzt seit dieser Saison neu geschaffenen Format, ja, wie sagt man, Playoff-Format der Premier League 2, also der Nachwuchsliga quasi. Das war das Viertelfinale. Die Spurs haben ja parallel quasi so ein bisschen ähnlich wie bei der Frauenmannschaft, waren sie letztes Jahr ja ganz schlecht, wenn da ja fast abgestiegen. Und jetzt dieses Jahr haben sie eben die reguläre Saison auf dem ersten Platz beendet. Jetzt gibt es eben diese Playoffs und da war jetzt das Viertelfinale gegen Liverpool, was die U21 der Spurs im Elfmeterschießen gewonnen hat, nach einem 3:3 in der regulären Spielzeit. Genau, das war unser Fußballmarathon. Samstag.
Das war wirklich viel hin und her gefahren. Wir haben auch einige Anerkennung bei Twitter übrigens geerntet, dass wir da so wirklich so, ich meine, wir waren ja keine Hopper, weil wir sind ja Tottenham-Fans. Hopper, würde ich sagen, sind ja eher Leute, die zu anderen Vereinen fahren. Aber es war Hopper-like, kann man sagen.
Du hast natürlich auch fleißig dann das bei Footballogy, hast die App doch, glaube ich, eingetragen.
Genau, na klar.
Genau, und das war also der Fußballmarathon am Samstag und Sonntag. Und dann, Max, du Verrückter, bist dann nach dem U21-Spiel dann ja, hast dann direkt deine Sachen gepackt und bist dann direkt zum Flughafen gefahren. Man muss ja dazu sagen, in London gibt es ja verschiedene Flughäfen, die teilweise auch ein bisschen weiter außerhalb sind. Und weil dein Flug dann am Montag so früh morgens ging, dass es irgendwie dann da schwierig war, nachts irgendwie rüberzufahren, bist du dann quasi noch am späten Abend rüber und hattest dann ja auch, man kann das ja auch alles auf Twitter nachlesen, dann noch irgendwie 6 Stunden am Flughafenboden geschlafen.
Ja, ich habe mich da wirklich einfach auf den Boden gelegt, Kappe ins Gesicht und Kapuze drüber und wach dann so völlig verschallert auf und der Flughafenbetrieb war schon wieder voll im Gange. Zwischendrin waren halt keine Flüge, also keine Abflüge, bis so bis 4.30 Uhr, glaube ich, an Gatwick. Und dann plötzlich liefen überall Leute an mir rum, es war ganz normaler Flughafenbetrieb und ich lag dann noch auf dem Boden und so, was ist denn jetzt los hier? Eben lagen doch, weil da haben halt auch alle geschlafen so und eben lagen doch noch alle und dann, als ich 2 Stunden später aufgewacht bin, lag da eben keiner mehr und ich war so ein bisschen.
Ist ja gut, dass du deinen Flug nicht verpasst hast, dass du wieder einen.
Ja, Gott sei Dank, das hätte mir gerade noch gefehlt.
Hattest du den Wecker gestellt?
Nee, habe ich gar nicht. Also.
Hast einfach auf deine innere Uhr vertraut.
Intuition vertraut, die mich zum Beispiel auch noch nie in einem Uniseminar am Morgen hat verschlafen lassen. Das passiert nämlich gar nicht. Ich kann mich da immer 100%ig drauf verlassen, dass ich rechtzeitig aufwache.
Sehr gut.
Das war Ironie. Das passiert regelmäßig.
Oh Mann.
Ja, und ihr hattet dann ja auch noch einen recht anstrengenden Tag, weil ihr dann ja beide schon krank, Felix sowieso schon am Samstagabend eigentlich schon und du dann ja auch gesundheitlich angeschlagen war. Ich muss auch sagen, es war schon richtig anstrengend. Also sowohl als ich dann in Tottenham am Samstag saß beim Spiel in der ersten Halbzeit, bin ich sehr müde geworden. Ich bin da ja auch mit wenig Schlaf angereist.
Ja.
Und dann aber vor allen Dingen in Wembley, dann am Sonntagmorgen, als wir dann da waren und saßen, da muss ich schon echt sagen, holla die Waldfee, da werden mir wirklich fast die Augen
zufallen. Also bei mir war es eigentlich ähnlich. Mir ging es am Samstag auch dann auch eigentlich ganz gut. Auch wenn es natürlich ein mega langer Tag war, aber auch irgendwie so ein bisschen natürlich irgendwie das Adrenalin. Die Spurs haben gewonnen gegen Burnley, war auch echt wieder eine sehr schöne Erfahrung. Aber als wir da am Sonntagmittag im Wembley Stadium saßen, da hat mir brummte echt der Kopf. Also da dachte ich auch zwischenzeitlich, oh Gott, ob das jetzt so eine gute Idee war. Ja. Aber wir
haben es durchgezogen.
Wir haben es durchgezogen, war dann zum Ende hin dann doch auch nochmal etwas unangenehm, weil dann genau Felix war krank. Ich bin dann auch noch am Montag und Dienstag, ging es mir dann auch nicht so gut. Aber alles in allem eine sehr schöne Erfahrung mal wieder.
Eine wirklich schöne Erfahrung. Die Leute, die wir da getroffen haben, haben wir ja schon am Anfang angesprochen. Hast du eigentlich alles ja ganz schön zusammengefasst. Wollen wir ein bisschen über Burnley sprechen?
Ja.
Über das Spiel.
Gerne.
Weil das war, wie war so dein Eindruck vom Spiel? Was war vorher so deine Stimmung? Was hast du gedacht? Wird das was? Über unsere letzte Bilanz haben wir ja oft genug geredet, wie die letzten Spiele verlaufen sind. Also da war ja schon so ein bisschen, wie man sagen, so ein bisschen Fuego drin. Also wenn das nicht gut ausgegangen wäre, was es dann ja ist, dann wäre schon richtig, das wäre richtig fies gewesen.
Ja, die Statistik davor, die letzten Spiele, es war ja, ich weiß gerade nicht genau, wie viele Niederlagen in Folge, aber es sah ja echt sehr übel aus. Und für Burnley ging es ja auch um echt sehr viel. Also sie mussten ja gewinnen, um noch überhaupt, glaube ich, eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben, wenn ich mich gerade nicht ganz täusche. Bitte entschuldigt, falls doch. Generell, vielleicht das nochmal kurz als Disclaimer für diese Folge hier. Ihr merkt das ja wahrscheinlich schon, wir sind ein bisschen fix und fertig. Also falls sich hier heute die ein oder andere Sache einschleicht oder wir irgendwas nicht 100% mehr auf dem Schirm haben, dann seht uns das nach. Hat vielleicht auch irgendwie einfach mit der Fülle an Eindrücken zu tun, die in den letzten Tagen auf uns eingeprasselt sind. Auch gerade natürlich jetzt nochmal mit dem City-Spiel. Also das nicht nur jetzt auf uns bezogen, sondern generell auf Tottenham bezogen, waren die letzten 72 Stunden ja wirklich komplett absurd gefühlt. Aber zurück zum Burnley-Spiel. Meine Emotionen waren irgendwie, ja, gemischt, weil es war ja, also ich war schon auch natürlich auch vor dem Hintergrund, dass wir dann da waren, irgendwie so ein bisschen besorgt und aber gleichzeitig, gut, Burnley musst du schlagen. Was ja ganz spannend war, das taktische Experiment Oliver Skipp als auf der linken Verteidigerposition aufzustellen, anstelle von Emerson Royal, quasi als Vertretung für den nach wie vor verletzten Destiny Udogi. Das hat, finde ich, ja, es hat, also es war, es hat nicht grandios funktioniert, aber es ist auch nicht kläglich gescheitert, also war okay. Ich denke schon, dass man auf jeden Fall, es gibt eine gewisse Verantwortung zuschreiben kann bei dem Gegentor. Also Burnley ist dann ja 1-0 in Führung gegangen und ich habe jetzt gerade die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber ich hatte das gestern irgendwo gelesen, dass das jetzt das so und so vielte Spiel war, wo die Spurs dann wieder in als erstes in Rückstand gegangen sind. Da hatte ich irgendwie ein Déjà-vu an diese Phase vor anderthalb Jahren, wo wir auch mal irgendwie 10 Spiele in Folge oder so immer in Rückstand geraten sind.
Stimmt.
Und man muss auch sagen, dass, also die Anfangsphase war relativ unspektakulär, also war vielleicht leichtes Übergewicht für uns. Dann kommt eben Burnley zu diesem Tor, was aus einer Umschaltsituation entsteht. Und dann,
ich habe es mir immer noch nicht angeschaut. Hast du es dir eigentlich
angeschaut? Ja, ich hatte mir die Highlights dann nochmal angeschaut, dann am Wochenende, als wir im Airbnb waren.
Okay, gut. Ja.
Aber man muss schon sagen, dass circa 5 bis 10 Minuten unmittelbar nach diesem Tor war schon echt übel. Also auch was so die Stimmung im Stadion angeht und die Mannschaft wirkte irgendwie dann auch ein bisschen resigniert und ideenlos. Und es war dann ja auch mehr oder weniger ein Moment von individueller Brillanz und vor allem auch individuellem Entscheidungsmut von Pedro Porro, dass er da so vorprescht und sich dann einfach auch mal ein Herz nimmt und den Ball oder dann eben den Schuss wagt. Ich habe das noch nicht, gar nicht so genau im Kopf, ob der jetzt tatsächlich haltbar war von dem werten Muric im Kasten von Burnley, aber es war auf jeden Fall
Muric war Esel.
es war ein schönes Tor. Und Pedro Porro hatte ja da auch bei unserem letzten Sieg gegen Nottingham Forest getroffen, wenn ich mich jetzt nicht 100% täusche.
Doch, genau.
Genau, und das war insofern ganz gut, dass wir dann schnell eben die Antwort hatten und ab da schien dann auch wieder der Fokus der Mannschaft zurück zu sein. Aber so dieser kurze Zeitraum zwischen den beiden Toren war schon ziemlich übel, so mein Eindruck irgendwie, weil auch gerade dann haben sich dann die Spieler den Ball so ein bisschen hin und her geschoben. Burnley natürlich relativ tief dann gestanden, verständlicherweise. Und ich hatte in dem Moment schon echt das Gefühl, okay, scheiße, das kann hier auch heute auch ziemlich nach hinten losgehen irgendwie.
Ja, ich lachte eben übrigens bei Muric so, weil Muric so ein bisschen, das war der Gag im Stadion, gefühlt keinen einzigen langen Ball an Mitspieler gebracht hat. Er war ja sehr gut auf der Linie, haben wir dann ja auch gesehen. Er hat ja einige richtig gute Paraden auch noch dann rausgeholt. War ja überhaupt ein Spiel, wo wir viele Chancen gefühlt nicht gemacht haben. Das, was teilweise an uns lag, aber dann eben teilweise auch an Muric. Aber sein Beispiel war auf jeden Fall schon relativ witzig.
Ja.
Ja.
Genau, und dann
wo war ich stehen geblieben?
Zweiter, genau. Dann, genau, in der zweiten Halbzeit war das Spiel der Spurs deutlich verbessert, muss man, glaube ich, sagen. Total. Und dann haben wir auch wirklich gedrückt, hatten Gelegenheiten. Und das Tor ist dann ja nichtsdestotrotz erst relativ spät gefallen durch eine absurd gute Aktion von Mickey van de Veen, der dann ja irgendwann auf links ausgewichen ist. Also Radu Dragusin wurde eingewechselt, und Oliver Skip eben kam runter, was dann Mickey van de Veen auf links gedrückt hat und er dementsprechend dann auch mehr offensiv eingebunden war. Und er erzielt dann den Siegtreffer. Gegen den Lauf schiebt er den da mit einer Lässigkeit rein. Also das, ich dachte in dem Moment nur so, ey, was war das nur für ein Stil, dieser Mickey van de Veen? Hat dann, nachdem ihm ja dieser Moment gegen Arsenal geraubt wurde, hat dann ausgiebig gejubelt und Stimmung auf den Rängen war natürlich genial, war echt sehr, 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 sehr schön und der Tag war dann somit auch gerettet. Ich hatte schon, also es war dann schon auch absolut verdient, dass die Spurs dann noch relativ spät in Führung gegangen sind, weil man eben davor sich dann doch sehr offensiv sehr bemüht hatte und insofern hat das Spiel dann einen verdienten Sieger gefunden, plänkelte dann noch so vor sich her, Burnley abgestiegen, genau, gab dann auch einige Chance, you're going down in a minute, hat sich noch hier die Nummer 20 von Burnley, ich habe jetzt gar nicht mehr im Kopf, wie der heißt, hat sie noch komplett lächerlich gemacht, da in der 90. Minute wurde dann auch entsprechend, was wurde von auch von seinen Mitspielern dann entsprechend quittiert, die ihn dann irgendwie auch angeschissen haben, er soll doch gefälligst aufstehen, die Mannschaft ist in 2 Minuten abgestiegen,
ja, das war die Nummer
20 war das.
Lorenzo Asignon.
Okay.
Lorenz Asignon, genau.
Ja.
Noch nie gehört.
Ich auch nicht.
Kommt von Rennes. Ah, okay. Letzte Saison von Rennes sogar gekommen. Noch nie gehört. Ja, das war auf jeden Fall dann auch einigermaßen kurios. Und dann kann man sagen, insgesamt einfach ein cooler, also dann Stimmung im Stadion, muss man sagen. Ja. Naja, ist jetzt eine große Debatte, das müssen wir nicht drüber reden. War nicht besonders dolle, aber war trotzdem irgendwie ein cooles Erlebnis, muss man sagen, oder? Hat Spaß gemacht zu gucken.
Ja, war ein super Erlebnis mit der Stimmung im Stadion. Gut, das haben wir ja schon wirklich hier im Podcast irgendwie ganz oft durchgekaut. Das ist halt in England immer irgendwie situativ. So war es auch gegen Burnley. Ja, aber gerade in der zweiten Halbzeit, wo man auch wirklich die Offensivbemühungen der Mannschaft gesehen hat, fand ich, wurde das dann auch entsprechend von den Fans honoriert und da kann mehr lässt sich dazu, glaube ich, nicht sagen. Es ist immer wieder irgendwie erstaunlich zu sehen in England und für diejenigen von euch, die auch schon mal in England im Stadion waren, die kennen das ja dann sicher, dass es wirklich sich das Stadion in einem Moment, die irgendwie komplett die Seele aus dem Leib grölt und dann 10 Sekunden später ist Totenstille. Also das ist eine ganz surreale Erfahrung, finde ich.
Stimmt. Ja, noch was sagen zu den beiden folgenden Spielen, die wir geguckt haben? Oder wollen wir lieber schon weitergehen zum nächsten Spiel?
Ja,
zum
gut.
City-Spiel.
Also viel lässt sich gar nicht so sagen. Wir können aber kurz auf das Spiel der Frauen eingehen.
Ich
meine,
das ist, glaube ich, vielleicht auch genau, das war halt eine ziemliche Katastrophe, muss man sagen. Ja, 4-0 verloren, war auch ein absolut, haben wir dann auch alle besprochen. Ah, Spiel ist einfach eine andere Klasse, so. Also, haben sich teilweise die Dinge, haben sie sich auch selber reingelegt, die Spurs-Frauen, aber es war einfach, da hat man schon einen deutlichen Klassenunterschied gesehen, muss man so sagen. Und vielleicht ist es ja auch ein Erfolg, tatsächlich, in dem Fall, mit dem zweiten Platz zufrieden zu sein.
Ja.
Gucken, wo es nächste Saison hingeht. Und für uns war dann, glaube ich, auch primär dann nach einer Weile so das allgemeine Erlebnis Wembley, dieses Riesenstadion und vorher alles und so weiter und so fort, glaube ich, stand mehr im Mittelpunkt, ne?
Ja, es war so ein bisschen klassisches Spurs-Manier. Das erste Tor, das erste Gegentor war ein absolutes Freak-Tor, ein Traumtor von Beth Meat? Nee. Oh, nee, die spielt für Arsenal. Ella Toon.
Entschuldigung,
zu vielleicht. Aber da habe ich wirklich. Von Toon.
Ja, die kenne ich genau. Noch. Die habe ich jetzt kennengelernt, weil die ist offensichtlich bekannt. Ich habe wirklich gar keine Ahnung von Frauenfußball, leider.
Ja, ich meine, ich habe auch eine Gewissenslücke. Genau, das erste Gegentor war so ein Freak-Tor, damit ging es dann noch in die Halbzeit und dann hat man irgendwie zu Beginn der zweiten Halbzeit in binnen 20 Minuten 3 Tore kassiert, auch total dämlich. Ein Standardtor, also quasi genauso, wie wir es aus den letzten Wochen kennen, das scheint sich durchzuziehen, haben wir noch gewitzelt, dass Maljedinek wohl auch die Defensivstandards bei den Spurs Ladies verantwortet. Ein katastrophaler Torwartfehler, auch ärgerlich, aber gut, passiert. Und das vierte Tor, das war, habe ich gerade gar nicht mehr so genau vor Augen, was das war. Aber da war es auch eigentlich dann schon vorbei. Und das war
ich weiß es auch gar nicht mehr. Wir sind dann ja auch ein bisschen früher gegangen, muss man sagen, um uns dann nochmal kurz doch
das, ich weiß, das,
Airbnb auszuruhen.
Ja, das ist natürlich eigentlich ganz, ganz schlechtes Verhalten, aber vor dem,
ja,
das,
ich
vor
weiß,
dem Hintergrund,
haben wir dann auch gesagt,
aber vor dem Hintergrund, dass wir eben danach noch zum anderen Spiel wollten, haben wir das dann mal gemacht. Und genau, zu dem U21-Spiel müssen wir, glaube ich, jetzt nicht viel sagen. Jamie
war
Donnelly.
Aber geil. Also das war dann schon, so muss man sagen, so ein spätes Highlight noch, weil irgendwie waren halt nicht viele Leute da, war auch in dem riesen Stadion bei uns halt nur so, ich kann jetzt leider die Block, welche Blöcke waren das, 100?
Das war quasi 50, hinter den Trainerbanken auf der...
Genau, war offen und es war irgendwie dann tatsächlich ganz cool. Und dann hat ja auch Donnelly ein geiles Tor gemacht, dann ging es noch ins Elfmeterschießen, weil es ja so eine Knockout seit neuestem da diesen neuen Modus gibt. Und da ist Tottenham dann ja auch weitergekommen, weil Liverpool, ich weiß nicht mehr, wer genau, da einen Elfmeter verschossen hat. Und so wird dann irgendwie nochmal ein cooles Highlight zum Schluss des Trips, muss ich sagen. Also das hat schon Spaß gemacht.
Ja, das war echt cool. Jamie Donnelly, genau, du hast es gesagt, mega geiles Tor. Hat sich dann verletzt, musste ausgewechselt werden. Alfie Dorrington musste auch verletzt runter. Also so die Namen, die vielleicht auch für die erste Mannschaft so mit am relevantesten sind.
Tyrese Hall war gut.
Genau, Tyrese Hall hat 2 Tore gemacht, war ja dann auch jetzt gegen Manchester City im Kader, saß auf der Bank, habe ich gesehen. Genau. Das war auch echt eine wirklich coole Erfahrung und auch dann Flutlichtspiel, auch das Elfmeterschießen, die Spurs haben alle 5 Elfmeter verwandelt, bei Liverpool hat einer verschossen, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wer das war. Man kannte auch von Liverpool jetzt, glaube ich, niemanden. Zumindest nicht, der mir jetzt irgendwie hängt.
Nee, also ich kannte davon gar keinen, aber dann stecke ich vielleicht auch nicht, da stecke ich dann vielleicht auch nicht tief genug drin in meinem Knowledge der Jugendspieler und so weiter.
Ja. Genau, das
zu den anderen Spielen. Und das war der Trip eigentlich so, genau. Gibt es da noch irgendwie was zu sagen? Haben jetzt Burnley ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber ich meine,
im
Grunde war es ein Pflichtsieg.
Genau, was man zum Burnley-Spiel vielleicht noch sagen kann, ist, dass eben durch den Sieg mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit man eben die Europa League klar machen konnte, noch nicht zu 100%, weil eben zu dem Zeitpunkt hätte man dann eben aus den letzten beiden Spielen gegen City und Sheffield noch einen Punkt gebraucht, wahrscheinlich, um das auch rechnerisch klar zu machen. Aber ich sag mal so, wir gehen ja mal hoffentlich davon aus, dass man jetzt gegen Sheffield nicht verliert. Sheffield ist ja abgeschlagen, letzter und steht auch schon seit längerer Zeit als Absteiger fest. Insofern war das so ein bisschen, das Ergebnis dieses Spiels mit Blick auf so das große Ganze, und das war dann, denke ich, auch ein relativ versöhnlicher Outcome dieses Spiels. Und am Ende gab es dann eben noch diese Lap of Appreciation.
Ach ja, stimmt, genau.
Der Fans.
Ja.
Also ihr merkt schon, es tut mir auch echt leid, dass wir heute so ein bisschen unstrukturiert sind, aber das ist auch wirklich die ganzen Eindrücke vom Wochenende noch und dann auch richtig zuzuordnen, merke ich gerade, dass das doch gar nicht so leicht ist. Es gab dann am Ende noch diese Lap of Appreciation, die es ja sonst auch immer gibt, eigentlich ja beim letzten Heimspiel. Das war jetzt gegen Burnley zwar nicht das letzte Heimspiel, aber das City-Spiel war ja eine Nachholpartie. Und war halt auch irgendwie unter der Woche abends, und diese Lap of Appreciation wird ja auch immer mit den Familienmitgliedern gemacht und mit den kleinen Kindern, und deshalb wurde das eben gegen Burnley gemacht, war dann auch, ja, war dann auch ganz, ganz, ganz nett.
War ganz also, interessant, genau.
Die Holbiers Sohn hat einmal das ganze, den ganzen Rasen abgerannt, gefühlt. und dann auch später noch ein paar Elfmeter verwandelt. Das gleiche gilt, glaube ich, auch, gilt auch für das Kind von James Madison. Ja. Die Eltern von Vicario waren da, auch ganz, ganz coole Menschen. Also ein rundum, sag ich mal, gelungener Spieltag.
Jo. Genau, wollen wir dann weitergehen zur großen Thematik, auf die ich gar keine große Lust habe und so wichtig am Anfang. Oder wollen wir erstmal City, das Spiel an sich abhandeln?
Nee, ich glaube, da gibt es gar nicht so viel abzuhandeln, beziehungsweise das ist alles miteinander verknüpft, weil dieses Spiel ja, okay. irgendwie gar nicht mehr, es wurde gar nicht als Fußballspiel betrachtet. Es wurde immer, also es wurde immer irgendwie in dem größeren Kontext betrachtet und halt auch dann Sachen reininterpretiert. Deshalb kommen wir, glaube ich, gar nicht darum herum, dieses Spiel auch unter diesem Gesichtspunkt zu betrachten, nämlich die Frage, die dann ja in den letzten 72 Stunden praktisch jeden Premier League-Diskurs und eben insbesondere jeden Tottenham-Diskurs dominiert hat, das moralische Dilemma der Spurs im Spiel gegen Manchester City, dass sie eben durch einen Sieg sich noch die rechnerische Chance auf die Teilnahme an der Champions League wahren, aber gleichzeitig damit eben die Position von Arsenal im Rennen um die Meisterschaft extrem verbessern würden. Denn
extrem verbessern würden, ja, also ich meine im Grunde zu, auf eine Wahrscheinlichkeit von, naja, was, 90%.
Ja, also genau, wenn Tottenham jetzt gegen Manchester City Punkte abgeknöpft hätte, sei es durch einen Sieg oder durch ein Unentschieden, dann hätte...
Unentschieden wäre wirklich das, also das wäre so bodenlos gewesen, wirklich.
Dann hätte Arsenal aus eigener Kraft Meister werden können. Das Szenario war eben so, dass bei einem Sieg der Spurs wäre Arsenal vor dem letzten Spieltag bei den gleichen absolvierten Partien vor Manchester City gewesen. Ich glaube, einen Punkt. Oder zwei. Sorry, das ist jetzt echt peinlich.
Ja, ach du. Ja, ihr wisst das doch selber alles besser als wir.
Punkt. Einen Punkt wären sie vor.
Genau, einen Punkt nur, ja.
Und bei einem Unentschieden wären City und Arsenal eben punktgleich in den letzten Spieltag gegangen. Arsenal hat aber besseres Torfeld ist von +3. Jetzt so durch die Niederlage von Tottenham gegen Manchester City hat eben City zwei Punkte
88.
Vorsprung, genau. Und genau, Arsenal kann jetzt nur noch Meister werden, wenn City eben am letzten Spieltag gegen West Ham verliert. Genau, aber ihr kennt ja...
Ganz ehrlich, ne? Solange dieser letzte Spieltag nicht gegessen ist, ja? Solange, ich lasse auch so lange noch, trotz Unverständnis mancher Schalker, mein Manchester City-Bild und alles drin, als gutes Omen, weil ich, solange noch die Möglichkeit besteht, dass Arsenal das doch noch gewinnt, ja? Solange bin ich auch noch nervös.
Ja, ihr kennt ja alle die Ausgangslage, ihr habt das ja alles mitbekommen, ja alles, ja. Was da die letzten Tage abging. Es war eben dieses Dilemma und genau, die Fanbase der Spurs hat sich dann in zwei Lager geteilt, grob, nämlich die einen, die eben teilweise auch ein bisschen überspitzt und scherzhaft, aber schon auch, denke ich, mit einem wahren Kern gesagt haben, ja, ganz ehrlich, wir wollen bitte verlieren, weil wir können uns nichts Schlimmeres vorstellen, als Arsenal zur Meisterschaft zu verhelfen. Und daneben der andere Anteil, der gesagt hat, was interessiert uns, was Arsenal macht, wir müssen uns auf uns selbst fokussieren und sollten irgendwie alles Erdenkliche tun, um sportlich am Ende der Saison am besten abzuschneiden. Man muss dazu auch noch sagen, dass natürlich die Spurs mit der Qualifikation für die Champions League auch auf Aston Villa noch schielen mussten. Die haben am Montag dann noch einen Unentschieden gegen Liverpool geholt, nachdem sie auch 3-1 zurücklagen. Und durch dieses Unentschieden hätte dann Villa jetzt am letzten Spieltag gegen Palace einen Punkt gereicht, um die CL-Quali festzumachen und vor den Spurs zu landen. Das heißt, dieses Ergebnis von Villa, also wenn Villa jetzt verloren hätte am Montag gegen Liverpool, dann wäre vielleicht die Emotionslage bei den Spurs-Fans auch nochmal ein bisschen anders gewesen. So hatte ich dann zumindest online das Gefühl, dass doch ein Großteil der Fanbase das Spiel quasi abgeschenkt hat. Ob das dann, ich habe auch schon irgendwie Leute gesehen, die geschrieben haben, ja, das sind quasi die typischen Twitter-Fans und quasi der Kern der Matchgoing-Fans sieht das anders. Mhm. Kann ich jetzt nicht so 100% einschätzen, wie das wirklich ist.
Das glaube ich ganz und gar nicht. Also was man in den Videos gesehen hat, ist, war mehr mein Eindruck, die Leute, die so, also wie gesagt, die so casual-mäßig zu Tottenham gehen und vielleicht Touristen sind, irgendwie Tottenham-Sympathien vielleicht haben, aber eher so, ja, vielleicht woanders herkommen. Ich hatte da zum Beispiel so eine irische Familie im Video gesehen, die so meinten, ja, wir stecken da ehrlicherweise mit Arsenal und so, das ist uns alles nicht so wichtig, wir stecken da nicht so drin, wir wollen Sieg sehen, weißt du?
Ja, ja.
Die das so ein bisschen so als Entertainment-Faktor sehen. Die wollten dann eben auch so, ja, Sieg wäre geil. Ich glaube aber, dass die loyale Fanbase, die regelmäßig zu den Spielen geht und so weiter und so fort, die eventuell also erst recht auswärts fährt und so weiter, also der Kern der Fanszene sozusagen, da glaube ich, waren 95% der Leute der Ansicht, dass Tottenham auf jeden Fall verlieren muss. Ja. Und als wir im Stadion saßen bei Burnley, haben wir Leute auch hinter uns schon gesungen, I'm City till I die, I'm City till I die. Also die Leute, die hinten stehen. Und das ist ja eigentlich so der, Steher sind ja eigentlich so der Kern der Fans, die richtig Schlange dabei sind und loyal sind. Nicht nur, aber vor allem. Und ja, also ich glaube, da wäre die Meinung schon eindeutig ausgefallen.
Ja, das kann gut sein. Wir werden jetzt eben, wir werden es nie erfahren, so die genaue Aufteilung jetzt der Fanbase in dieser Glaubensfrage. Es gibt auch, also es wurde natürlich zu Tode diskutiert. Also ja, ich auch teilweise ja in der deutschen Tottenham WhatsApp-Gruppe, in der wir auch sind, wurde das Thema auch ausgiebig durchgekaut. Da haben dann teilweise auch zum Beispiel der Philipp hat geschrieben, dass das auch so ein bisschen vielleicht so eine Frage ist, wie man irgendwie sozialisiert wurde, also dass vielleicht in Fans irgendwie auch aus England, also die homegrown Fans, wenn man das so sagen kann, und die vielleicht auch irgendwie, sag ich mal, Bekannte haben, die Arsenal-Fans sind, die das dann irgendwie ewig sich über lustig machen würden, dass die dann eher gesagt haben, komm, das schenken wir ab und das irgendwie dann, das war auch so ein bisschen mein Eindruck, dass irgendwie dann so internationale Fans, die sich vielleicht irgendwie nicht so darum scheren, was Arsenal macht oder da irgendwie nicht so Berührungspunkte haben, dass denen das dann vielleicht weniger wichtig ist. So, es gab das dann so die Linien quasi an anhand der diese Kluft zerlaufen ist bei den Fans. Ich sag mal so, das war eine absolut scheiß Situation gestern. Die Gewohnheit und ich sag mal die Muscle Memory, den Begriff habe ich heute mehrfach gelesen, die diktieren ist ja eigentlich nicht gegen den eigenen Verein zu sein. Und deshalb war das irgendwie ein total komisches Gefühl, sich über die City-Tore zu freuen. Aber, und das ist ein sehr, sehr großes Aber, denn wir reden hier von fucking Woolwich, es musste gestern einfach leider sein. Und jetzt können wir das hoffentlich für immer abhaken und vergessen und aus unseren Erinnerungen löschen. Wie ging's dir mit der ganzen Sache, Max?
Also ich hatte ehrlicherweise kein großes Problem damit, mal gegen Tottenham zu halten. Wie gesagt, Champions League war mir, ich habe ja schon vor Wochen gesagt, dass mit Champions League komplett Wumpe ist, dass ich viel lieber eigentlich Tottenham in der Europa League sehe, weil es eh der coolere Competition meiner Meinung nach ist, weil wir da, wird eh nicht passieren, aber viel bessere Chancen haben, was zu gewinnen. Champions League, wie gesagt, interessiert mich per se eigentlich sowieso. Auch diese Saison war, dieses Mal war es ein bisschen, hatten wir auch in London drüber gesprochen, erinnerst du dich? Bisschen spannender als sonst, aber ansonsten ist der Wettbewerb inzwischen echt.
Du hast, haut mich jetzt du hast so schon recht und ich denke, dass ich, also da bin ich auch komplett bei dir. Irgendwas in mir hat sich doch dagegen gesträubt.
Ja, ich kann nämlich schon verstehen, dass es komisch ist und dass Patrick hatte mir auch geschrieben, also ein anderer Fan hier aus Berlin, dass er es komisch fand, nicht zu Tottenham halten
ja,
zu
total,
dürfen, quasi
es,
so
es,
in
es,
etwa.
Es war total
dass das nichts für ihn ist.
Also
und hey, ja. Sehe ich ja auch total, aber ich möchte, es war einmalig so, ja. Also, es ist halt eine ganz so einmalige Konstellation jetzt gewesen. Ich hoffe auch mal, dass dieser Mist von wegen Arsenal spielt da immer oben mit, bald mal ein Ende hat. Weil man muss ja auch mal sagen, City anzufeuern, toll ist das ja auch nicht. Keiner von uns mag City. das ist eine absolute Unverschämtheit, dass City überhaupt existiert, so, ja, also das ist überhaupt gar keine Frage, so. Aber in dem Großen und Ganzen der Ungerechtigkeiten, die im internationalen Fußball und vor allen Dingen in der Premier League passiert, ist City nun mal da, so, das ist jetzt de facto und jeder von uns will auf jeden Fall eher City, also so idealistisch bin ich dann nicht in meiner Fußballromantik, dass ich dann sage, oh ja, aber Arsenal, oh, das ist ja, dann sollen die doch mal gewinnen, nicht City. Da sehe ich 100-mal lieber den zu Unrecht hochgedopten Manchester City, die Premier League gewinnen, so, ja, und wie gesagt, ich hoffe, dass das mal ein Ende hat, dass man nicht immer dann wie letzte Saison schon zu City halten muss, damit Arsenal verhindert wird, so in etwa. Das ist ja immer fast so ein bisschen so das Typische in der Demokratie. So, ich wähle den, damit der nicht gewählt wird, so in etwa, ne? Damit der nicht gewinnt, obwohl ich eigentlich mit dem anderen auch nicht viel anfangen kann, aber ist immer noch das kleinere Übel. Ich hoffe, dass das bald mal ein Ende hat und dass Arsenal vielleicht jetzt auch mal wieder so ein bisschen mal ein paar weniger Standardtore schießt und das vielleicht da mal irgendwie. Jede erfolgreiche Mannschaft hat mal schwierige Zeiten und vielleicht, ich hoffe einfach, dass das jetzt auch bald mal bei Arsenal passiert.
Ja.
Und darum fand ich jetzt in dieser einmaligen Konstellation zu City halten zu können und gerade auch an Betracht der Tatsachen, und dann können wir auch demnächst einmal zu Ange übergehen, oder, also weiß ich nicht, aber zumindest berührt das jetzt schon das Thema Ange. Wir hatten genug Möglichkeiten, vor Aston Villa zu stehen. Ja. Es ist ja jetzt nicht so, als wäre jetzt auch Ange oder die Spieler oder sonst wer darin ganz unschuldig. Wir hätten genug leichte Gegner, gegen die wir in letzter Zeit verloren haben. Wolves, Fulham, andere auch noch. Wir hatten genug Spiele, wo wir Chelsea. Gut waren. Ja, genau, das wäre die dritte Kategorie. Wir hatten genug Spiele, wo wir gut waren, aber irgendwie dann doch dann vielleicht die letzte Überzeugung gefehlt hat, wo wir ein bisschen Pech hatten oder was auch immer, wo vielleicht dann auch teilweise weiß ich nicht, taktisch vielleicht noch ein bisschen was hätte anders probiert werden müssen. Zum Beispiel beim Spiel gegen Arsenal, wo wir ja nach was, 30 Minuten 3-0 hinten lagen, so. Und dann hatten wir die Spiele, wo wir auch dann schockiert drüber gesprochen haben, wie Chelsea, wo halt einfach gar nichts zu sehen war, wo halt eine absolute No-Show. So, ja, und es gab ja genug Möglichkeiten, da Punkte zu sammeln und in der Champions League zu spielen. So. Und dass das jetzt nicht passiert ist, damit, das ist kein Problem. Und dann ist es mir dann doch im Endeffekt, finde ich es nicht so tragisch, gegen City zu verlieren, die ja nun auch nicht gerade schlecht sind, und dann zumindest den Arsenal-Fans nicht die Genugtuung zu haben. Ich meine, das ist doch auch Premier League-Sieger. Wir können doch nicht ernsthaft, wovon reden wir? Ey, Arsenal Premier League-Sieger, das kann doch nicht sein. Das ist doch wirklich, also ich fände das absolut, also ich finde diese Fans schrecklich, über Twitter ist das noch schlimmer geworden, der Trainer ist schrecklich, die Spieler sind schrecklich, guck dir Kai Havertz an. Ich kann doch nicht Kai Havertz die Genugtuung geben, dass der zum neuen Verein kommt und dann gleich erstmal Premier League gewinnt. Also Entschuldigung, da ist es doch nun jetzt mal wirklich, das, also ist doch kein Problem, dann mal einmal gegen den Verein zu halten und sich zu freuen, dass City da 2-0 gegen uns gewinnt. Und dann haben wir uns ja noch ordentlich angestellt. Und im Gegenzug muss ich sagen, sorry, du kannst sofort, dann bin ich mit meinem Rant zu Ende.
Im Gegenzug
muss ich halt sagen, wenn City gestern verloren hätte, wäre ich jetzt am Boden zerstört. Wirklich. Da wäre ich so schlecht drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich dann Lust gehabt hätte, diesen Podcast aufzunehmen, ja. Also, diese Genugtuung der Arsenal-Fans und dass die dann wirklich Meister werden, das finde ich schrecklich. Also,
ja,
das hätte ich nicht ertragen.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich finde da auch, by the way, dein Rant war absolut wunderbar und hat das, glaube ich, sehr auch die Emotionen vieler sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, ich habe mich auch gestern während des Spiels, also um das nochmal vielleicht so ein bisschen straff zu ziehen, du hast vollkommen recht, hoffentlich eine Once-in-a-Lifetime-Sache. Ich hoffe, das wird nie wieder so eine Situation passieren. Also das erstmal vorweg. Hast du ja auch schon richtigerweise gesagt. So. Ich fand's ultra, ich glaube, die Vorstellung, irgendwie gegen den eigenen Verein zu sein, wenn es theoretisch doch noch die Chance gibt, sich für die Champions League zu qualifizieren. Und ja, wir haben besprochen, Europa League ist überhaupt nicht schlimm. Aber Champions League ist halt nun mal besser, so. Finde ich, glaube ich, grundsätzlich erstmal total weird und sträube ich mich irgendwie gegen. Und ich habe auch viele Fans eben gelesen, die haben gesagt haben, so, ja, ich würde nie gegen meinen eigenen Verein halten. Das haben auch in der WhatsApp-Gruppe einige geschrieben. Aber, und ich finde, du hast das auch gerade sehr gut dargelegt, diese besonderen Umstände machen es für mich zu 100% nachvollziehbar, dass man jetzt eben in diesem Ausnahmefall dann mal eben zu City hält, auch so absurd das so wie klingt. Und ich habe mich ja noch gestern während des Spiels irgendwie so ein bisschen dabei ertappt, dass ich nicht gejubelt habe bei den Toren, aber es war da doch irgendwie so ein bisschen Erleichterung irgendwie.
Also, totale Erleichterung, ey, wirklich.
Ja, also ich glaube, dass ich dann am Ende dann, und gerade auch, du hast es ja richtigerweise gesagt, wir haben uns irgendwie ganz gut verkauft und das war irgendwie so ein bisschen das Perfekte, der perfekte.
Zu gut für meine Verhältnisse, ey. Ich war so nervös, also ey, als Sonne aufs Tor zugelaufen ist, da dachte ich wirklich, ich versink jetzt im Boden. Wir haben ja richtig gut gespielt, ja. Das ist ja auch das Verrückte, ne? Was ja auch viele kritisiert haben. Gegen jeden der letzten Gegner in den letzten Monaten, außer so Gemüse wie Burnley oder Nottingham Forest, spielen die so wie, teilweise nicht immer, aber prinzipiell gesprochen, wie die letzten Graupen, und plötzlich können sie wieder Fußball spielen, ja, wo alle wollen, dass sie nicht gut Fußball spielen. Ja. Also, warum sie sich ausgerechnet da beweisen müssen, warum ausgerechnet Kulusevski, da können wir auch nochmal gleich drüber sprechen, denkt, jetzt muss er plötzlich hier so Superhero spielen. Also, das war ja schon wieder auch auf 180 hier.
Es ist ja, glaube ich, prinzipiell kommt es, wenn man das versucht, runterzubrechen, ist es so eine Glaubensfrage. Stellst du den, in Anführungsstrichen, Fortschritt oder Erfolg deines eigenen Vereins, und ja, es war eine sehr, sehr, auch wenn wir jetzt gegen City gewonnen hätten, es ist immer noch eine kleine Chance, also Villa hätte halt verlieren müssen gegen Palace, was auch gut passieren, also Palace spielt in letzter Zeit echt gut, das hätte passieren können, also es ist durchaus war durchaus irgendwie ein Szenario, aber eben auch sehr viele Ifs and Maybes. Stellst du das über, sag ich mal, den Missgunst und die Abneigung gegenüber Arsenal? Und um jetzt vielleicht mal die Brücke zu schlagen zu Ange, der hatte dazu eine ganz klare Meinung und die ist jetzt auch in den letzten Tagen irgendwie sehr viel zirkuliert und sorgt auch für sehr, sehr viel Diskussion gerade. Also Ange hat, glaube ich, vor dem Spiel oder in der Pressekonferenz vor dem Spiel und jetzt auch nochmal nach dem Spiel das nochmal bekräftigt, dass er wohl absolut irritiert sei von diesem Eindruck, dass ein Großteil der Fans eben das Spiel gerne verlieren würde, dass er versucht, eben diese viel zitierte Winning-Mentality im Verein zu installieren und quasi, dass es ihm egal sei, was mit Arsenal los ist, und das, er hat jetzt nach dem Spiel, und das war, glaube ich, so nochmal das der Tropfen, der das fast dann so ein bisschen zum Überlaufen gebracht hat, hat er sowas gesagt wie, dass die letzten 48 Stunden ihm gezeigt haben, dass das Fundament bei den Spurs irgendwie sehr fragil sei. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig übersetzt. Genau, und das ist ja schon echt sehr, sehr harte, sehr starke Kost, die Zitate. Also ich weiß nicht, was sagst du dazu?
Ja, also ich finde, da kann das überhaupt nicht nachvollziehen.
Wirklich. Also ich meine, nochmal ganz kurz, es ist absolut klar, dass sich Ange nicht vor die Presse stellen wird und sagt, ja, wir werden jetzt hier Matchfixing betreiben. Also das ist klar.
Darf man auch gar nicht, genau. Also er kann ja nicht sagen, yo, wir machen jetzt, also ist uns, also,
wir schießen, ist ja logisch. Schießen uns die Kugel selbst rein. Also klar, nee.
Genau. Aber die Art und Weise, wie er damit umgegangen ist mit der ganzen Thematik, fand ich unwürdig, vermessen und hat ehrlicherweise tatsächlich schon immer noch einen gewissen Nachgeschmack bei mir erzeugt.
Also das finde ich, ja, ich finde es so spannend, weil es gibt, ich glaube, das ist wieder so, das spaltet halt dann wieder genau in die zwei Lager. Also die Leute, die wie du, die eben sagen, ja, was denkt sich Ange jetzt auch gegen die Fans zu schießen, der versteht das nicht, diese Rivalität, und es gibt ja auch jetzt viele, die gesagt haben, ja, wir hatten jetzt, wie wir es eben besprochen haben, zig Spiele zuletzt, wo wir absolut grottenschlecht gespielt haben, und da war die Rhetorik und die Sprache von Postecoglou viel zahmer als jetzt zu diesem Spiel. Dabei waren die Leistungen deutlich schlechter, also muss man jetzt mal sagen, wir haben gestern wirklich eigentlich ganz gut gespielt gegen die wahrscheinlich beste Mannschaft Europas.
Guckt euch jetzt auch mal wieder XG zum Beispiel an, rechnet den XG raus vom Elfmeter, und wir hatten große Chancen, wir hatten gute Chancen. Das wäre wahrscheinlich ein Unentschieden, mindestens ein Unentschieden, eigentlich so, wenn man jetzt mal so sagen kann, relativ faires Ergebnis gewesen.
Ja. Genau, und es gibt aber auch das Lager, das Lager, die eben sagen, ja, das ist komplett richtig, das ist, was Ange sagt, und das ist genau, das spiegelt genau das Problem wieder, dass wir eben lieber auf den Misserfolg des Rivalen schauen als auf unsere eigene Entwicklung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin irgendwo dazwischen. Ich find's unangebracht, die Art und Weise, wie Ange sei es auch indirekt mit seinen Zitaten jetzt im Nachgang des Spiels so ein bisschen die Fans attackiert hat. Das finde ich unangebracht. Ich finde es aber schon auch, und das ist natürlich auch so ein bisschen, ja, das ist, sage ich mal, das, was die Öffentlichkeit hören will. Aber das ist auch wichtig, dass er eben sagt, ja, natürlich wollen wir hier, dass er da ist, um eben genau, dass wir noch nicht nochmal in solche Situationen kommen, dass man eben diese, ich kann es schon gar nicht mehr sagen, aber diese Winning-Mentality installieren will. Das finde ich schon richtig, dass er das alles sagt. Soll er, kann er auch ruhig in der Klarheit so sagen, aber so diesen, diesen Seitenhieb gegen die Fans, dass er das irgendwie gar nicht verstehen kann, das soll er sich doch bitte verkneifen, weil ich glaube, da ist er nicht in der Position, das zu beurteilen. Und ich bin da insofern auch relativ entspannt, dass er ja auch sagt, und es gab jetzt auch schon irgendwie Parallelen zu Conte und so, der auch gesagt hat, irgendwie das das strukturelles Problem ist bei Tottenham und dass es sich niemals ändern wird und die ganzen Sachen da letztes Jahr, als er explodiert ist. Was Ange gesagt hat, irgendwie I'm here to change that, finde ich gut, gibt auch ein klares Signal und ja, ich will auch nicht nochmal in so eine Situation kommen, ich will, dass es andersrum ist, dass wir um den Premier League-Titel kämpfen und ja, hoffentlich kommen wir irgendwann mal in die Situation, hoffentlich auch mit Ange, das wäre ja wünschenswert und es klang ja auch so, als wäre er eben committed und ja, da, ich glaube, mehr kann man dazu gar nicht sagen, außer dass der Seitenhieb gegen die Fans, finde ich, nicht angebracht war.
Nö, und genau, du meintest ja schon, man berührt damit halt grundlegende fußballphilosophische Fragen, nämlich ja, die Frage, worum geht's beim Fußball eigentlich? Ja. Und da würde ich sagen, dass es beim Fußball eben für mich zumindest, und ich glaube, da bin ich auch nicht alleine, nicht primär um sportlichen Erfolg geht, um Fortschritt oder so weiter. Klar ist das schön und klar möchte keiner. Ist das furchtbar, wenn irgendwie du Fan vom MSV Duisburg bist und jetzt in der Regionalliga spielst. Also sportlicher Misserfolg ist natürlich nicht toll, aber Emotionen, Leidenschaft und dazu gehört eben auch Wut und Hass auf den Rivalen, weil ich meine, ich wohne hier in Berlin, hier hat sich in den letzten 20 Jahren eine Rivalität zur Union herausgebildet, die es halt ja eigentlich historisch überhaupt nicht gab. Aber das macht den Fußball eben ja auch in gewisser Weise auch aus, ne? Also so eine Rivalität beispielsweise in der eigenen Stadt zu haben, belebt eben auch. Und gerade wenn das eine wirklich lange, ein hundertjähriger Hass zweier Vereine ist, wie das im North London Derby der Fall ist, dann ist mir sowas, dann gehört das eben auch zur Leidenschaft und zur Emotion. Und ja, das schlägt dann für mich eben auch so ein bisschen sportlicher Erfolg. Mhm. Und gerade weil ich halt auch nicht sehe, dass uns ja, jetzt nachhaltig da der sportliche Erfolg flöten gehen würde. So, das ist ja auch, wir sind ja nicht abgestiegen. So, ne?
Ja, ja, klar.
Und darum fand ich halt gerade so Ernst Aussagen irgendwie ein bisschen daneben.
Ja.
Und dann ist das nochmal was anderes. Dann gab es ja jetzt auch gerade die News, dass ihn das wohl sehr genervt hat in der letzten Woche, dass wohl viele Leute, einige Leute, die im Verein waren, die eben auch Tottenham-Fans sind, da so gescherzt haben, ja, wir verlieren, damit Arsenal nicht Meister wird. Das hätte ihn wohl auf die Palme gebracht. Und klar ist, das kann man irgendwie sagen, ist unprofessionell und das hätten sie vielleicht nicht machen sollen. Aber auf der anderen Seite, das sind halt dann wirklich Tottenham-Fans. Ange ist kein Tottenham-Fan. Ange ist angestellt für den Verein und soll sportlichen Erfolg bringen. Und der sportliche Erfolg, der tut natürlich den Fans auch gut. Also das ist ja überhaupt keine Frage. Das wollen die Fans ja auch sehen. Aber die Fans waren vor Ange da. Die Fans sind auch lange, lange, lange Zeit nach Ange noch da. Und darum im Endeffekt finde ich wirklich, was in dem Ganzen an erster Stelle steht, sind nun mal die Fans. Und gerade in Anbetracht dessen, oder was ein Verein auch ausmacht, und gerade in Anbetracht dessen fand ich viele der Aussagen von Ange oder die Herangehensweise von Ange oder sagen wir mal, wie er das Ganze moderiert hat, hat mir nicht gefallen.
Ja, das kann ich so unterschreiben, hat mir auch nicht gefallen. Ich will das jetzt aber auch gar nicht noch, ich glaube, wir haben das jetzt wirklich von allen Seiten ganz gut betrachtet, du hast es schon genannt, schon beschrieben, es ist eine grundlegende fußballphilosophische Frage, die wir berührt haben und insofern wird es auch keine ja komplett ausschöpfende Antwort dazu geben und jeder wird das auch selber, also jeder wird das individuell irgendwie beantworten. Ich habe da jetzt wirklich zigtausend Debatten zugelesen, auch dann, was dann die Europa League und die Champions League für uns bedeuten würde und alles mögliche und da, ich weiß gar nicht, ob das sich lohnt, das überhaupt so differenziert auszudiskutieren, weil das ist am Ende einfach irgendwie so eine Bauchsache, wie du es gerade sagst. was man irgendwie als wichtiger erachtet. Und es gibt halt die Leute, die dann eben sagen, ja, ganz ehrlich, was Arsenal macht, ist mir egal oder zumindest nicht so wichtig, als dass ich jetzt hier das aufgeben würde. Und ich respektiere das. Und ich kann es, wie gesagt, auch verstehen, weil das irgendwie so ein bisschen, ja, also der Instinkt halt, das eigene Team verlieren zu sehen, ist halt einfach total weird, aber es gibt eben auch die andere Seite. Und viel Überzeugungsarbeit leisten kann man da, glaube ich, nicht. Weil es ist, der eine denkt so, der andere denkt so.
Ja, nee, klar. Aber ja, ich weiß nicht. Die Wut, ja, Wut ist vielleicht ein bisschen zu hoch gesagt. Oder die, wie kann man das sagen? Die widersprechenden Stimmen gegen Ange, zum Beispiel bei Twitter, waren dann ja gestern Abend schon recht laut, ja, muss man
auf
sagen.
Auf jeden Fall.
Also da war schon viel Entrüstung dabei. Ja. Und erst recht gegenüber vielen Journalisten, wo ich ja auch nochmal den englischen Journalisten, wo ich ja wirklich auch nochmal sagen muss, die laufen ja so dermaßen daran vorbei, was der durchschnittliche Match-Going-Fan eigentlich so vom Fußball hält, ja, vom Fußball denkt und so weiter. Also ja, überhaupt gar kein so, es ist nicht mal Fingerspitzengefühl, einfach Gefühl dafür, was die Leute bewegt oder so. Und das ist vielleicht gar nicht, dass die Champions League und so weiter vielleicht gar nicht das ist, was die Fans am meisten irgendwie jetzt begeistert, sondern andere Dinge, das ist, fand ich ja schon auch einigermaßen kurios. Also die ganzen Meinungsartikel und Statements auf Twitter von Journalisten und so weiter und so fort oder von anderen irgendwie Influencern, die mit Fußball zu tun haben, das war ja schon größtenteils, also auch völlig daneben, fand ich. Also überhaupt gar keine Ahnung, wovon sie reden. Und dann ja auch, es wurde ja auch viel gesagt, keine Sau erinnert sich in 5 Jahren noch, dass wir dann in der Champions League gespielt haben. Und ich habe es heute bei Twitter vielleicht ein bisschen polemisch, ich will uns ja auch nicht schlechter machen, als wir sind, aber dass wir da in der Hinrunde ausgeschieden sind durch eine Niederlage gegen, I don't know, irgendeinen französischen Club und dann noch eine Niederlage gegen Leipzig. Und dann haben wir noch einmal blöderweise unentschieden gespielt gegen, keine Ahnung, wer ist gerade, Bologna, so, und dann sind wir ausgeschieden und dann war es das mit Champions League, ach, und übrigens in der Saison 2023/24 ist Arsenal Meister geworden, das steht in 50 Jahren noch bei Wikipedia und wissen die Fans noch, ja, ne? Dass wir da Champions League gespielt haben und eventuell, und dafür sehe ich ja auch kaum Beweise, irgendeinen Spieler bekommen haben, der sonst nicht zu uns gekommen wäre.
Das ist wirklich kompletter Quatsch, also das Argument sehe ich auch gar nicht, weil, ja, also das ist ein komplettes Nonsens-Argument, weil wir letztes Jahr, als der Verein, ich glaube, in Scherbenhaufen lag, aber auch gute Spieler verpflichten können, also das sehe ich auch gar nicht. Genau, wie du gerade auch schon richtig gesagt hast, es ist alles, also klar, natürlich kann ich wieder behaupten, ja, Champions League nicht so super wichtig, weil dann für aus den und den Gründen und das ist für die Entwicklung wichtig und bla bla bla, aber du hast recht, die Meisterschaft von Arsenal, das genau daran erinnern sich die Leute auch noch in, was weiß ich, wie vielen Jahren. Ob wir jetzt Champions League spielen, das sind oder nicht und wie weit wir dann da kommen und vielleicht auch nicht, das ist alles, also auch sehr, sehr viele Fragezeichen.
Genau. Ja, darum, also diese ganze Debatte darum war schon relativ ätzend und dann muss man ja eben, und da haben wir eben schon drüber gesprochen, sagen, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben mit einigen Chancen, gerade in der ersten Halbzeit finde ich, das bessere Team sind. Ich weiß nicht, hast du es auf Deutsch geschaut gestern?
Nee, ich habe es auf Englisch geschaut.
Okay. Ich habe eigentlich gesagt, dass ich noch ein bisschen Schmiso-Kritik, die bekannte Schmiso-Kritik betreibe. Aber dann lasse ich das vielleicht an dieser Stelle auch einfach. Aber auch Schmiso war auf jeden Fall auf deutscher Seite einer derjenigen, der da so ein bisschen am Leben vorbeigelaufen ist. Und auch nicht so richtig gerafft hat, was abgeht. Didi Hamann, auch selten genug, war da noch halt teilweise noch eher die Stimme der Vernunft, fand ich. Also Schmiso hat da nicht so ganz gerafft, was eigentlich Sache ist.
Oh Mann.
Ja, genau. Wollen wir das noch irgendwie analysieren? City. Es gab ein bisschen taktische Änderungen, die auch ganz interessant waren, was ja auch dahingehend interessant ist, weil das ja unter anderem auch eine Forderung war, die viele Fans gegenüber Ange gestellt haben, dass er vielleicht da hier und da nochmal ein bisschen taktisch umstellt, wobei ich auch sagen muss, dass er das auch in den vergangenen Spielen durchaus häufiger gemacht hat, fand ich zumindest, dass er mal andere taktische Herangehensweise vorm Spiel oder nach dem Spiel gewählt hat.
Ja.
Aber ja.
Also der mir richtig gut gefallen hat, war, also was heißt richtig gut gefallen hat, das ist jetzt immer wieder vor dem Hintergrund, was wir diskutiert haben, gerade relativ, aber ich sag mal so, wer sich für weitere Einsätze empfohlen hat, weil er gut gespielt hat, aus der Perspektive, dass eben die Spurs quasi gewinnen wollten, was ja, wie wir gerade besprochen haben, nicht alle Fans so sehen wollten, aber ihr wisst, was ich meine. Radu Dragusin hat gezeigt, dass er in einem nicht so verflixten Spiel, in dem die Spurs noch tatsächlich gewinnen wollen, durchaus eine sehr gute Option.
Kopf und feiert sich dann auch wie so ein
Bekloppter. Ja, das war wirklich, ja schon wieder was. Das war wirklich komplett unnötig.
Also.
Ja.
Sorry, ich hab dich jetzt
unterbrochen schon
wieder mit Zorn.
Dragusin hat
Dragusin war gut
gespielt,
ja.
Und generell, die Spurs haben ja einen etwas unkonventionellen taktischen Ansatz gewählt. Es war dann mehr so ein 4-4-2 mit einem ja sehr, sehr kompakten Mittelfeld und Johnson und Son vorne, die aber auch sehr eher über die Flügel kamen. Es gab quasi keinen zentralen Anlaufstelle im Sturm. Aber dafür hatten die Spurs eben ja ein sehr dichtes Mittelfeld, konnten auch so City relativ gut in Schach halten, relativ lang und eben immer wieder Gefahr ausstrahlen, als eben Son, Johnson, aber auch Saar, Madison, Bentancur die Räume gefunden haben, in Räume gestartet sind. Und das sah echt ganz interessant aus, was die Spurs da gemacht haben, wo man sich dann auch natürlich fragt, okay, wo war das die letzten Spiele mal? So ein etwas neuerer, unkonventionellerer Ansatz.
Ja. Ja, ich, wie gesagt, fand ich auch sehr interessant und gut und ja, aber mal gucken, wie gesagt. Es ist immer mit so taktischen Analysen am Ende einer Saison ja sowieso so eine Sache. Ich glaube, das ist was wir nochmal auf lange Frist gucken werden. Jetzt spielen wir nächste Woche nochmal gegen Sheffield. Hoffen da trotz allem auf den Sieg. Ist ja egal. Also ist es nicht egal,
ja, wir könnten nochmal abrutschen. Also ich habe jetzt heute Abend,
schön, wenn sie gewinnen.
Wir nehmen es ja Mittwoch auch heute Abend spielen.
Chelsea gegen Brighton.
Chelsea und Newcastle. Jetzt, ich glaube, je nachdem, wie die Spiele ausgehen, könnte jetzt heute Abend schon die Europa League gesichert sein.
Jo, wie spielt denn Newcastle?
Gegen.
Ach, United.
Oh.
United gegen Newcastle.
Ja, genau, ja.
Ach krass, wusste ich gar nicht. Okay.
Und genau, aber mit einem Punkt am Wochenende gegen Sheffield ist die Europa League auf jeden Fall gesichert. Und ich glaube, das
genau.
Davon gehen wir mal aus und dann freuen wir uns nächstes Jahr auf einen hoffentlich ganz schönen europäischen Wettbewerb mit einigen spannenden Gegnern.
So ist es, genau. Wir werden vermutlich danach Sheffield wieder aufnehmen, hoffentlich dann auch mit dem wieder genesenen Felix und dass wir beide auch wieder ein bisschen fitter sind und uns erholt haben vom Wochenende.
Ja.
Genau, gibt es noch irgendwas zu sagen? Es war vielleicht, wir haben es mehrfach angesprochen, ein bisschen durcheinander, aber es gab eben viel zu besprechen und ja, ich finde eigentlich haben wir das ganz gut hinbekommen. Ja, dann bis nächste Woche. Und come on your Spurs!